Antipädagogik.
Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Antipädagogik. Ich bin Sandra und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In diesem neuen Jahr, das sich für den einen oder anderen vielleicht noch ein wenig frisch anfühlt und für ganz andere schon wieder sehr laut geworden ist. Ich bin jetzt hier ganz frisch aus der Winterpause und ja, die war bewusst bis heute gewählt. Ich weiß, dass schon einige Sorgen hatten, dass der Podcast wieder verhungert, aber das war nicht der Fall. Das war tatsächlich so geplant, denn ich wollte eine richtige Pause machen und nicht in der Pause schon vorarbeiten. Wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr seid gut angekommen und zwar auf eure ganz eigene Art und Weise. Ich selbst habe die Silvesternacht ja eher ruhig verbracht und dieses Mal auch sehr achtsam. Zum einen ist das ganz unfreiwillig wegen meiner Tiere so, denn die mögen diese eine Nacht nicht besonders gern. Ihr könnt euch sicherlich denken, warum. Zum anderen habe ich aber auch gemerkt, dass ich mir etwas mehr Ruhe und Zeit gönnen muss, um mich selbst nicht so ganz zu verlieren. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so ein Jahreswechsel ganz ohne Druck und irgendwelche Erwartungen und auch ohne das Gefühl, irgendwas Besonderes aus dieser einen Nacht machen zu müssen, ist echt schön. Also für mich zumindest. Vor allem, wenn man Pfannkuchen dann nur mit einer sehr begrenzten Anzahl an Menschen teilen muss. Und weil ich da jetzt gerade so im Flow bin, steigen wir genau da heute auch ein. Neben all den kleinen und auch größeren Ritualen, die es so gibt, wird der Jahreswechsel ja gerne genutzt, um sich neu auszurichten. Und dabei wird er oft mit ausufernden Vorsätzen gepflastert und spannenderweise auch gleichzeitig der Erwartung, diese überhaupt gar nicht einzuhalten. Wie frustrierend ist das eigentlich und wer zum Teufel hat uns diesen Quatsch vorgelebt? Ich würde es gerne dieses Jahr mit euch anders machen. Denn der Jahresanfang kann uns auch einfach ein Spiegel sein. Und zwar nicht im Sinne von, was macht mich besser, schöner oder wichtiger, sondern eher, wer bin ich und was möchte ich erreichen und was brauche ich, um glücklich zu sein? Kurz, was ist eigentlich da, wenn alles andere mal kurz zur Seite tritt? Und was bleibt, wenn wir nicht sofort in Planung und Optimierung und To-Do-Listen rutschen? Wir sind es ja mittlerweile so gewöhnt, am Anfang eines Jahres in dieses "Jetzt muss ich" Gefühl zu springen. Also ich muss jetzt Ziele setzen, ich muss mich verbessern, ich muss produktiver, organisierter, strukturierter und was weiß ich nicht alles werden. Genau in diesem Moment verlieren wir uns aber selbst ein bisschen aus den Augen. Nicht nur ein bisschen, eigentlich ziemlich aus den Augen. Aber bevor wir jetzt tiefer einsteigen, lasst uns mal kurz klären, was ich meine, wenn ich von Selbstreflexion spreche und was hier der Unterschied zur sogenannten Selbstoptimierung ist. Selbstreflexion bedeutet, das eigene Denken, Fühlen und Handeln bewusst zu betrachten, es zu hinterfragen, aber es nicht zu bewerten, sondern zu verstehen. Es ist die Fähigkeit, das eigene Verhalten und die eigenen Motive, unsere Bedürfnisse, Grenzen und auch unsere Reaktionen zu analysieren, und zwar, um daraus Erkenntnisse für unser zukünftiges Handeln zu gewinnen. Soweit klar? Kurz, Selbstreflexion ist der Blick nach innen. Dagegen gibt es die Selbstoptimierung. Die beschreibt das ständige Bestreben, sich zu verbessern, effizienter zu werden und auch noch mehr zu leisten. Dabei wird sich oft an äußere Erwartungen und gesellschaftliche Normen oder auch idealisierte Selbstbildern orientiert. Das bedeutet, es wird hier versucht, das eigene Verhalten, den Körper, unsere Leistungsfähigkeit oder sogar die Persönlichkeit systematisch zu verändern, und zwar um einem bestimmten Ideal näher zu kommen. Meistens ist das einfach verbunden mit dem Ziel, besser zu werden. Sie ist also nicht auf Verständnis ausgerichtet, sondern ganz klar auf dem Ziel von Verbesserung. Ein kleines Beispiel. Selbstoptimierung sagt, mach mehr, werde besser, sei effizienter und nutze jede Minute. Selbstreflexion sagt, schaue hin, höre zu, verstehe dich und dann entscheide. Die Selbstoptimierung arbeitet häufig mit Druck und Erwartungen an einen selbst. während es in der Selbstreflexion vielmehr mit dem Bewusstsein gearbeitet wird. Statt wie kann ich mich verbessern, hin zu was brauche ich wirklich und was von dem um mich herum ist überhaupt meins. Und ja, das ist ein riesiger Unterschied, denn viele Dinge, die wir uns vornehmen, sind häufig nicht unsere eigenen Wünsche. Das klingt zwar schräg, aber es ist leider so. Wir übernehmen sie einfach, und zwar von Erwartungen, Rollenbildern, von KollegInnen, unseren Eltern, aber auch der Gesellschaft und manchmal sogar aus unserer eigenen Kindheit. Wenn wir uns aber nun wirklich mit uns selbst beschäftigen wollen, dann geht es ja gar nicht darum, besser zu werden. Es geht eher darum, ehrlicher zu werden. Und ich würde gern mit euch ein paar Fragen teilen, die ihr euch mitnehmen könnt. Vielleicht habt ihr ja einen ruhigen Moment und könnt kurz in euch gehen. Und zwar, was brauche ich wirklich? Was engt mich ein? Und was trage ich mit mir herum, das eigentlich gar nicht mehr zu mir gehört? Man könnte da noch erweitern, was habe ich übernommen, ohne es je zu hinterfragen? Ich würde also dieses Mal statt vortrefflich scheiternder Vorsätze und großen Optimierungsplänen dazu raten, einen Fokus für dieses neue Jahr zu setzen. Ich weiß, wenn wir jetzt über Fokus sprechen, denken sofort wieder viele an Ziele setzen, mit so Plänen und Strukturen und dem ganzen Pipapo, der uns so herrlich in Stress versetzt. Aber ein Fokus ist kein Ziel. Ein Fokus ist eine Richtung, ein Weg, etwas, das euch durch das Jahr leitet. Es kann ein Wort sein, ein Gefühl oder auch eine Stimmung. Das Wichtigste hier ist aber, er darf nicht aus Druck entstehen oder euch Druck machen. Mit einem ausgerichteten Fokus sollt ihr eigentlich Klarheit finden. Und dieser Punkt ist ganz entscheidend. Druck schiebt uns in alte Muster zurück. Wir kommen dann schnell wieder in das Gefühl von besser werden oder etwas zu tun, um etwas zu erreichen. Aber das ist das Gegenteil von dem, was wir wollen. Noch ein Beispiel. Der Satz, ich nehme vor, in diesem Jahr 15 Kilo abzunehmen. Da springt euch der Druck quasi an. Es gibt so viele Stolperfallen in diesem Ziel. Stattdessen könnte man aber sagen, ich achte dieses Jahr mehr darauf, was ich esse oder wie ich esse. Oder auch, ich setze mich mit dem Thema Ernährung aktiv auseinander. Merkt ihr den Unterschied? Das eine ist an dieser Zahl orientiert, ohne einen wirklichen Weg dorthin zu beschreiben, während das andere ein Weg ist zu einem gesünderen Selbst, womit das Abnehmen vermutlich von alleine geschieht. Und ja, ich höre euch jetzt schon. Aber Sandra, ich will mich doch hier und da verbessern. Ja, Lisa Luise, darfst du auch. Die Frage, die du mir vorher stellen musst, ist simpel. Warum willst du das? Und wenn du das dann noch willst, was brauchst du dafür? Wenn ihr in diesem Jahr etwas verändern möchtet, dann sollte das geschehen, weil ihr nicht besser werden müsst, sondern weil ihr euch erlaubt, anders zu leben. Und weil es einfach gerade so schön passt. Manche Sachen bleiben nämlich einfach gleich. In diesem Fall sind das unsere Impulse.
Butter bei die Fische.
Ich nenne hier ja immer einige Ideen oder Impulse zu dem Thema, weil mir das in der Umsetzung hilft, wenn ich ein paar Ansätze und Ideen habe. Aber das heißt nicht, dass ihr daraus To-Do-Listen basteln sollt. Ihr nehmt euch bitte das raus, was gut für und zu euch passt. Und im Übrigen, so ein Impuls fällt nicht tot um, nur weil ihr ihn für euch abwandelt. Okay, dann schauen wir doch mal, wie wir das Jahr betrachten können, ohne in Stress zu rutschen. Beginnen wir mit dem Offensichtlichen. Neues Jahr, neue Termine. Schaut euch doch die Termine schon mal an, die eigentlich schon feststehen in diesem Jahr. Wie schlau sind die eigentlich gelegt? Ist es jetzt schon absehbar, dass es an bestimmten Ecken eng wird? Und wenn ja, was könnte helfen, um hier mehr Luft zu haben? Kann vielleicht schon vorher etwas erledigt oder auch delegiert werden? Ein kleines Beispiel aus der Kita aus der jüngsten Vergangenheit: Laternenbasteln. Der Termin ist ja klar. Also wann sollte am besten mit dem Basteln begonnen werden? Wie wird gebastelt und wer zum Geier bestellt oder kauft das Material ein? Und wann sollte das passiert sein? Das könnt ihr heute schon absehen für November. Ihr könnt das planen und einen Eintrag im Kalender machen, der euch einfach nur noch daran erinnert, was zu tun ist. Der nächste Impuls bezieht sich wieder mehr auf euch. Und zwar versucht herauszufinden, welche Rituale euch helfen, um regelmäßig, das ist wichtig, kurz innezuhalten. Das kann ein Spaziergang sein, ein kurzer Moment am Morgen mit einem leckeren Kaffee, ein kurzer Moment der Stille oder auch ein Wochenabschluss in einem Journal. Hier geht es darum, einmal kurz innezuhalten und bei euch selbst wieder anzukommen. Und für das nächste braucht es bestimmt ein paar Anläufe. Es geht darum, euch ganz klar zu fragen, was möchte ich in diesem Jahr nicht mehr mit mir herumschleppen? Wo übernehmt ihr denn Verantwortung, die euch vielleicht gar nicht gehört? Hört in euch hinein und findet heraus, was euch belastet und was ihr vielleicht nicht mehr machen möchtet. Macht ihr immer die Einkäufe, aber eigentlich stresst es euch? Schreibt ihr immer einen Dienstplan, aber ihr habt gar keine Zeit dafür? Schaut, was ihr abgeben könnt oder ob ihr andere Vereinbarungen treffen könnt. Und wo wir gerade dabei sind, versucht eure eigenen Muster zu erkennen. Wo rutscht ihr eigentlich automatisch ins Funktionieren? Wann sagt ihr ja, obwohl ihr eigentlich nein meint? Und wo macht ihr etwas, weil ihr es einfach schon immer gemacht habt? Und dann die allerehrlichste Frage: Müsst ihr das so machen oder gibt es eigentlich auch andere Möglichkeiten? Und bitte, ihr seid kein Projekt. Euer Fokus, eure Intention ist kein Projekt. Es geht darum, euer Gefühl, euren Wunsch oder eure Idee zu finden. Ihr entscheidet und ihr dürft es jederzeit wieder verändern. Vielleicht ist es euer Fokus dieses Jahr Leichtigkeit oder Klarheit oder Mut zur Ruhe oder Abenteuerlust. Hier seid ihr völlig frei. Das, was sich gut anfühlt, sollte Raum bekommen. Es geht auch dabei nicht darum, es hundertprozentig zu erfüllen. Wenn ihr einen festen Job habt, könnt ihr vielleicht morgen nicht die Weltreise antreten. Aber ihr könnt vielleicht schauen, ob der nächste Urlaub nach Mallorca gehen sollte oder ob es ein anderes Ziel gibt, was euch viel mehr reizt. Und weil ja so ein Jahr ziemlich lang ist mit seinen 365 Tagen, macht euch eine Erinnerung. Ein Bild, eine Postkarte mit einem Spruch, eine Figur, irgendetwas, das ihr an einem Ort platziert, wo ihr es regelmäßig seht und was euch immer wieder an euren Fokus, eure Intention für 2026 erinnert. Ich möchte einmal kurz einen Schlenker machen. Und zwar, der Name meines Podcastes führt manchmal in die Irre. Viele denken, Antipädagogik sei das Konzept oder die Methode, die ich bewerben möchte. Aber das ist es nicht und es war auch nie so gemeint. Es ist einfach der Titel, den wir uns damals ausgesucht haben und mit dem wir einen Raum aufmachen wollten, um über das zu sprechen, was hinter all dem pädagogischen Alltag so vor sich hinschwimmt. Mittlerweile geht's hier oft um Beziehung, um Menschlichkeit oder darum, echt zu sein. Und für mich bedeutet Antipädagogik in diesem Kontext vor allem eins: die Einladung zur Ehrlichkeit. Ehrlichkeit mit uns selbst, unseren Grenzen, unseren Bedürfnissen und auch mit unseren Mustern. Denn echte Veränderung beginnt nicht im Außen und das wird es auch nie. Nichts wird sich verändern, nur weil jemand von euch verlangt, dass sich etwas verändert. Die echte Veränderung beginnt immer in uns. Wenn wir klarer mit uns selbst sind, verändert sich ganz automatisch, wie wir einander begegnen. Egal, ob wir mit den Kindern sind oder deren Eltern, auch im Team, wir nehmen Konflikte anders wahr und wir treffen auch Entscheidungen bewusster. Nein, es geht nicht darum, einfach alles laufen zu lassen oder alle Regeln abzuschaffen. Es geht darum, uns selbst nicht zu verlieren, während wir kontinuierlich für andere da sind. Wenn ihr euch selber reflektiert, wenn ihr euren Fokus setzt, wenn ihr den kennt, wenn ihr wisst, was ihr wollt und was euch einschränkt, dann müsst ihr gar nicht mehr so viel kompensieren oder kontrollieren. Vor allem müsst ihr auch gar nicht mehr so viel erklären oder kämpfen. Ihr seid damit einfach klarer. Und diese Klarheit erleichtert Beziehung, egal in welchem Kontext, vor allen Dingen auch zu euch selbst. Dazu möchte ich gerne noch ein paar kleine Szenen aus dem Alltag mit euch teilen, die zeigen, wie Selbstreflexion und Fokus im echten Alltag aussehen können. Szene 1. Stellt euch eine Kollegin vor, die immer alles im Blick hat. Sie springt ein, wenn jemand ausfällt, übernimmt, was liegen bleibt, und sie sagt ja, obwohl klar ist, dass sie Nein meint. Sie ist immer zuverlässig, engagiert und präsent und völlig erschöpft. Und irgendwann, nachdem es vermutlich schon alle anderen lange wissen, merkt sie, ich funktioniere nur noch. Ich bin gar nicht mehr da. Ich reagiere nur noch, anstatt zu gestalten. Das ist kein besonders schöner und oft auch ein sehr schmerzhafter Moment. Er ist verbunden mit Sorgen und Ängsten. Aber genau in diesem Moment beginnt auch die Selbstreflexion. Doch wie genau können wir das in unserem Hamsterrad eigentlich merken? Indem man halt kurz aussteigt und sich umschaut. Andere Szenerie. Stellt euch ein Kind am Frühstückstisch vor. Alle anderen sind schon fertig, doch dieses Kind braucht einfach ein bisschen länger. Nicht, weil es trödelt, sondern weil es seinem eigenen Rhythmus folgt. Und während wir Erwachsenen schon wieder im Takt sind und auf die Uhr schauen und schnell und effizient unseren Tag gestalten, zeigt uns dieses Kind, ich brauche das hier genauso. Das ist ein Moment, den ihr wahrnehmen könnt und für euch selber nutzen könnt und überlegen könnt, muss ich jetzt rennen oder kann ich gerade noch mal durchatmen? Und ihr kennt es vielleicht, manchmal nimmt man sich vor, langsamer zu machen und plötzlich fühlt sich alles falsch an. Ihr habt das Gefühl, ihr müsst schneller sein und jetzt noch schnell dies erledigen und das noch schnell zwischendurch machen. Aber wenn ihr bewusst langsamer bleibt, wird was ganz Spannendes passieren. Und zwar werdet ihr wieder mehr hinhören. Ihr werdet mehr Details wahrnehmen können und ihr spürt euch wieder mehr. Also eure eigenen Gefühle, eure Bedürfnisse und auch eure Grenzen werden plötzlich wieder klar. Und ihr kommt damit viel weniger ins Reagieren. Stattdessen beginnt ihr eurem Gegenüber und allen anderen mit mehr Aufmerksamkeit zu begegnen. Denn Langsamkeit ist kein Rückschritt. Langsamkeit kann neue Möglichkeiten eröffnen. Und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, möchte ich noch ganz praktische Übungen euch mitgeben. Quasi Impulse 2.0, weil es gerade so schön ist. Dies sind Dinge, die ihr sofort anwenden könnt, in eurem Alltag, mit dem Team, in der Kita oder auch natürlich privat. Wahrscheinlich ist es zu Beginn manchmal etwas ungewöhnlich und ab und zu fühlt es sich auch albern an. Das ging mir zumindest so. Oder geht mir auch so, muss ich sagen, wenn ich Achtsamkeitsübungen ausprobiere. Und man muss auch sagen, es ist so ein bisschen Try and Error. Ihr müsst herausfinden, was für euch gut passt. Nicht jede Übung passt auf jeden Menschen. Die erste Übung nennt sich 5-Minuten-Inventur. Das könnt ihr entspannt am Morgen machen, abends oder zwischendurch. Ihr braucht dafür nämlich nichts außer euch selbst. Ich habe es sogar schon in der U-Bahn gemacht. Und zwar atme ich dazu 3-mal tief ein. Und nein, kein dramatisches Yoga-Atmen, sondern einfach 3-mal bewusst. Und dann stellt ihr euch die Frage, wie bin ich gerade hier? Bin ich müde, angespannt? Bin ich gerade ganz klar oder eher überreizt? Bin ich hier präsent oder hängen meine Gedanken noch irgendwo anders? Es geht nicht darum, nun zu beurteilen, wie ihr euch fühlt oder glaubt fühlen zu sollen. sondern es geht nur darum, es wahrzunehmen. Dazu braucht es manchmal sogar mehrere Anläufe. Denn im ersten Moment fühlt ihr euch vielleicht noch gestresst, weil ihr der doofen Bahn gerade hinterhergerannt seid und nach dem Atmen eigentlich feststellt, dass das Gefühl abklingt und was ganz anderes auftaucht. Damit vermeidet ihr, dass Gefühle, die nicht zu Ende geführt wurden, sie durch den Tag zu schleppen. Denn nur weil es eine stressige oder unangenehme Situation gab, muss ja nicht der ganze Tag sich so anfühlen. Trotzdem möchte das Gefühl wenigstens einmal gefühlt werden. Die zweite Übung eignet sich gut für Teamsitzungen. Vor allen Dingen jetzt im Januar. Und zwar gibt es drei Fragen, die jede Person für sich beantworten kann oder ihr auch in den Austausch gehen könnt. Erstens, was hat mich im letzten Jahr wachsen lassen? Zweitens, was hat mich geschwächt? Und drittens, was brauche ich, um dieses Jahr gut arbeiten zu können? Ihr könnt die Antworten einfach aufschreiben für euch oder ihr könnt sie auch besprechen. Vielleicht findet ihr hier neue Gemeinsamkeiten. Aber vor allem schafft ihr eine Grundlage, es dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen leichter zu machen. Und weil ich jetzt schon weiß, dass jemand Personalmangel nennen wird und sofort jemand anders sagt, na, daran kann man ja nichts ändern. As a matter of fact, ja. Wenn KollegInnen krank sind, dann kann man das nicht ändern. Aber vielleicht kann man ja den Umgang damit ändern. Also die Art, wie die anderen KollegInnen davon erfahren oder wie umgeplant werden kann und es Verlässlichkeiten ergibt, so dass die verbliebenen KollegInnen sich sicher fühlen. Oder auch, wer und wie in den Austausch mit den Eltern geht, damit sich der Frust von dieser Seite nicht auch noch über das Team entlädt. Das alles kann man sehr wohl verändern und es macht einen Unterschied. So, und falls ihr euch jetzt so zum Ende fragt, warum zum Geier das hier im Podcast ist und warum ich nicht über Angebote, Projekte oder sonstige pädagogische Themen gerade spreche, ganz einfach, viele von euch arbeiten in Kitas, Familienzentren oder anderen pädagogischen Kontexten. Und ihr wisst, wie schnell man in Routinen rutscht, wie schnell man funktioniert und Erwartungen erfüllt, die man selbst nie bewusst gewählt hat. Und das hat ernsthafte Konsequenzen für uns. Wir leiden und wenn es uns nicht gut geht, dann machen wir unseren Job auch nicht mehr gut. Denn wenn wir nur noch funktionieren und planen und organisieren, dann gehen wir aus der Gestaltung von Beziehungen raus. Und Beziehungen sind der eigentliche Kern unserer Arbeit. Egal ob zu Kindern, Eltern, KollegInnen. Wenn wir hier nicht verfügbar sind, dann verpassen wir wertvolle Möglichkeiten und Momente. Und die wenigsten Kinder werden sich später an die tollen Pilze erinnern, die ihr gebastelt habt. Aber sie werden das Gefühl behalten, das sie hatten, wenn sie sich willkommen und gesehen gefühlt haben. Und Selbstreflexion ist kein Luxus. Sie ist schlichtweg ein Werkzeug. Und wenn ihr euch selbst besser versteht, dann verändert sich eure Arbeit automatisch. Ihr reagiert weniger impulsiv, ihr nehmt die Kinder differenzierter wahr, erkennt schneller, was wirklich los ist und könnt eure Grenzen klar setzen. Damit seid ihr weniger erschöpft und präsenter. Und das spüren andere und ihr sofort. Ihr merkt, es zieht sich ein Gedanke damit durch die ganze Folge. Was passiert, wenn wir langsamer werden? Verlieren wir was? Womöglich sogar Zeit, wo die doch so kostbar ist und wir wissen, dass sie nur sehr begrenzt für uns ist? Mal ehrlich, nutzt ihr wirklich jede Minute voll aus? Lohnt es sich eigentlich, sich zu hetzen und zu stressen, wenn wir die gewonnene Zeit dann abends auf der Couch bei Insta verscrollen, weil wir uns so erschöpft fühlen? Ja, rein logisch bedeutet langsam werden weniger Tempo. Doch eigentlich ist es so, dass wenn wir langsamer werden, wir nicht weniger Zeit bekommen, sondern unsere Zeit klarer erleben. Dieser Gedanke begleitet mich nämlich schon lange und er kommt immer wieder hoch. Vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel sehe, wie Autofahrer waghalsig einscheren, um auf die vermeintlich schnellere Spur zu wechseln. Oder Leute wie irre zu neu eröffneten Kassen spurten und dabei jemand zur Seite rempeln. Jedes Mal frage ich mich dann dasselbe. Was machst du denn jetzt mit diesen gewonnenen 2 Minuten, wenn es überhaupt zwei sind. Wir denken, wir verpassen etwas und wir müssten schneller sein, um mithalten zu können. Aber es ist das Gegenteil passiert. Ihr seid dadurch nur noch erschöpft und genervt und verliert eure kleinen schönen Momente. Wenn ihr jetzt langsamer werdet, dann werdet ihr merken, was euch gut tut und auch was euch schadet. Gerade im pädagogischen Alltag ist Langsamkeit ein Beziehungsträger. Kinder wollen und brauchen keine schnellen Erwachsenen. Kinder brauchen präsente Erwachsene, die sich Zeit nehmen für ihre Fragen und ihre Gedanken in dieser für sie doch noch so neuen und spannenden Welt. Und damit komme ich jetzt wirklich zum Ende. Ich weiß, es wiederholt sich. Aber ihr solltet es ja am besten wissen, Menschen lernen durch Nachmachen und Wiederholen. Also eine letzte Frage, die ihr euch mit in dieses neue Jahr nehmen könnt. Eine Frage, die euch begleiten darf und die euch vielleicht auch immer wieder zurück zu euch bringt. Was wollt ihr mit 2026 anfangen? Welche Version von euch wollt ihr sein? Und damit danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt mir gern via Instagram unter antipädagogik.podcast. Hier findet ihr auch immer neue Beiträge zu den Folgen. Liken, teilen und weiterschicken, ihr kennt das Spiel und ich freue mich sehr darüber. Und zu guter Letzt, ich wünsche euch einen sanften Start in dieses Jahr, mit Mut zur Leichtigkeit und dem Vertrauen, dass nicht immer alles perfekt sein muss. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin passt gut auf euch auf und ciao Kakao.
Mann, Mann, Mann!
Mann, Mann!
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.